Nicht schlecht, Frau Specht, der Frauenfußball-Podcast.
Das Jahr ist gerade mal 4 Tage alt und schon sitzen wir schon wieder an den Mikrofonen bei Nicht schlecht, Frau Specht, mit jeder Menge guten Vorsätze und natürlich jede Menge neuen Themen. Danny, hast du einen neuen Vorsatz? Wie war das nochmal bei dir? Du hast ja gesagt, du stellst dir mal eine Aufgabe oder hast du mal irgendwas Besonderes für ein Jahr. Ist das in diesem Jahr der Marathon in Hamburg oder ist da noch was anderes?
Ja, seit wenigen Sekunden noch was anderes. Ich werde mir vornehmen, dass wir nie wieder einen Podcast am 04. Tag aufnehmen. Kann nicht sein, ja. Können wir nicht machen. Ich hätte am liebsten gerade sofort die Aufnahme abgebrochen. Also Vorsatz, keine Folge mehr am 04. aufnehmen. Aber ansonsten, klar, ist es der Marathon in Hamburg. Okay. Aber ich muss ja sagen, ich bin jetzt tatsächlich schon Neujahr, 2. Januar und 3. Januar laufen gewesen. Es ist ein sehr, sehr langer Weg für mich. Länger als die 42,195 Kilometer. Also ich sehe es noch undeutlich. Ich bin deutlich außer Form. Das muss ich zugeben.
Ja gut, aber das kommt ja wieder.
Ja, wie bist du denn reingerutscht?
Ja, auch total entspannt. Wir waren zu viert, haben sehr, sehr viel gekocht und sehr viel gegessen. Aber es war auch relativ lange und wir waren dann Neujahr zumindest ein bisschen spazieren und da habe ich tatsächlich einige Jogger gesehen und da dachten wir uns auch schon, wer geht denn Neujahr bitte joggen? Aber du warst ja anscheinend auch dabei.
Ja, ob es Joggen war, weiß ich nicht, aber irgendwas zwischen Joggen und Gehen. Ich habe mich sehr schlecht gefühlt.
Mal gucken, ich habe mir vorgenommen, Klavier spielen zu lernen. Wir haben uns vor einem Jahr ein E-Piano gekauft, was bis jetzt noch gar nicht genutzt wurde. Aber wir haben gesagt, dieses Jahr wird jetzt Unterricht genommen. Das soll nicht nur Deko sein. Mal gespannt. Also bei der nächsten Weihnachtsfolge kann ich hoffentlich was am Klavier vorspielen.
Ja, für Elise. Oder Richard Kleidermann. Gut. Lass uns mal zur Sache kommen. Ich glaube, mein Ziel, den Marathon in Hamburg zu laufen, der war auch eigentlich schon, ist schon eine schöne Überleitung zu unserem heutigen Gast. Und da kommen wir erstmal zur Auflösung des Rätsels. Tatsächlich hat niemand gelöst, wer unser heutiger Gast ist. Es gab eine relativ nahe Antwort. Und zwar hatten wir gesucht nach einer Spielerin, die ihr Bundesliga-Debüt in ihrer Geburtsstadt gegeben hat. Wir haben eine Spielerin gesucht, die 2019 den Verein, aber nicht die Stadt gewechselt hat. Und wir haben jemanden gesucht, der im Ausland spielt, aber noch 3 Mitspielerinnen hat, die auch aus Deutschland kommen. Diese heißen Lisa Weiß, Caroline Siems und, das war ein falscher Tipp, Ramona Petzelberger. Ramona Petzelberger ist in Essen geboren, hat ihr Bundesliga-Debüt aber in Bad Neuenahr gegeben. Wir suchen ein richtiges Hamburger Dern und wir freuen uns und begrüßen Marisa Evers von Aston Villa.
Hallo ihr zwei, freue mich dabei Hallo. Zu sein.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Unser erster, ich muss sagen, so internationaler Gast. Bislang haben wir uns ja auf Bundesliga und zweite Bundesliga und die Mädels hier in Deutschland pausieren. In England wird, da kommen wir nachher noch drauf, dann in dieser Woche wieder gespielt. Ihr startet am Freitag und da denken wir, ist der perfekte Gast heute mit dir. Und wir freuen uns, dass du da bist.
Ich mich auch. Dankeschön.
Bevor wir zum Sportlichen und der Liga kommen, wollen wir auch dich erstmal ein bisschen persönlich kennenlernen. Und wie bei allen anderen auch, wollen wir das auch wieder mit unserem Freundebuch machen. Und wie mit allen anderen auch, starten wir mit der Frage, man nennt mich auch. Hast du einen Spitznamen, Marisa?
Man nennt mich auch Schissel. Vor allen Dingen die Engländer hier drüben fragen sich, warum Schissel, das macht für die irgendwie alles keinen Sinn. Das heißt, ich muss jedes Mal erklären, woher der Name kommt und dass es nicht von Schissel, Manissel, Snoop Dogg und so kommt, sondern jemand in Hamburg sich mal überlegt hatte, was kann man denn Schnelles sagen und das ist, ja, sozusagen in Hamburg ist es entstanden.
Aber es hat keine tiefere Bedeutung. Ich habe mich jetzt auch schon oft gefragt, weil oftmals gab es ja auch die Abwandlung noch Schisselinho, habe ich auch schon gehört. Das war dann so eine Weiterentwicklung, aber einen richtigen Hintergrund hat es nicht.
Also Brosche, meine Mitspielerin in Hamburg damals, das war ihr Spitzname, sie dachte sich, okay, Marisa ist ein bisschen lang auf dem Platz, versuchen wir es mal mit Marissel. Aber sie ist jetzt auch nicht viel kürzer, von daher... Ja, habe ich mich auch gefragt, wie man darauf kommt. Aber gut, und dann entstand irgendwie Schissel. Der Name Schissel hat sich dann etabliert. Hier drüben in England nicht so sehr, wie ich schon sagte. Hier nennt man mich Mars.
Mars?
Mars, ja. Also hier ist es so, dass eigentlich oft einfach nur 3 Buchstaben verwendet werden für jede Spielerin. Und es hat sich so entwickelt, dass man mich Mars nennt.
Okay, dann machen wir mal weiter mit Hier bin ich zu Hause.
Ich fühle mich, ehrlich gesagt, in Hamburg am wohlsten im netten Café. Und wenn ich morgens einen Kaffee trinke, dann fühle ich mich wie zu Hause. Und das am besten am Wasser, an der Elbe irgendwo.
Hast du denn die Chance, bei dir auch irgendwo mal am Wasser zu sitzen?
Ja, also ich wohne in Birmingham und es gibt hier schon einige Kanäle, was ganz schön ist. Da fühle ich mich direkt irgendwie ein bisschen zu Hause, ja. Ich gehe öfter mal in die Stadt und gehe dort ins Café, direkt am Kanal, was ganz schön ist.
Allgemein, wie ist das Flair so bei dir? Wie würdest du das beschreiben?
In Birmingham?
Ja.
Jetzt war ich über Weihnachten in Hamburg und vermisse schon, sag ich mal, Hamburg, die Stadt ist schon schön. Birmingham dagegen ist natürlich etwas mehr eine Arbeiterstadt, wenn man sie überhaupt kennt aus Deutschland. Oft kennt man Liverpool, Manchester, London, so die Klassiker. Aber Birmingham, das sagt vielen gar nicht, also sagt vielen nichts. Ist eigentlich die zweitgrößte Stadt in England, über 2 Millionen Einwohner, glaube ich, was auch viel überrascht. Aber ja, es gibt hier auch einiges zu sehen, wenn man auf Suche geht. Einige grüne Flächen, was auch schön ist, weil ich gehe ganz gerne mal spazieren. Aber mir gefällt es hier gut.
Okay. Dann machen wir mal weiter. Ich habe mal gehört, du gehst gerne ins Kino. Mein liebster Film?
Mein liebster Film, schon sehr alt. Staatsfeind Nummer 1 mit Will Smith, Public Enemy, habe ich rauf und runter geguckt, als ich jünger war. Und finde ich, ist ein Klassiker, kann ich immer noch gucken.
Jetzt musst du mir mal eine Frage beantworten. Bei der Recherche bin ich auch auf ein Video von Aston Villa gestoßen, wo ihr so viele Begriffe wie möglich in 30 Sekunden nennen müsst. Und dir wurde auch gesagt, in 30 Sekunden so viele Filmtitel wie möglich. Public Enemy hast du nur als zweiten genannt. Der erste war Titanic, der dir eingefallen ist.
Ja, ich glaube, Titanic ist so ein Klassiker, denn ja, es war ja auch eine Drucksituation, ne? Also wenn du da irgendwie auf Englisch schnell mal alle Filme raushauen musst. Titanic ist ein Klassiker, den ich mir auch mal gerne an Weihnachten angucke, ja.
Gut, alles klar.
Ich finde so bei Filmen auch ganz oft die deutschen Übersetzungen ganz schrecklich. Und am besten fand ich immer noch, ihr kennt ja bestimmt 96 Hours mit Liam Neeson und der heißt im Original Taken, wo ich dachte, das macht ja gar keinen Sinn. Also das ist so eine englische Übersetzung von der englischen Übersetzung. Aber naja.
Ja.
Machen wir weiter. Neben dem Kino oder Film, das finde ich mega gut.
Ich finde es mega gut, reisen zu gehen. Ich habe das auf jeden Fall für 2021 jetzt auch vor. Ich meine, Corona lässt es nur bedingt zu, aber das ist so ein Ziel für mich, dass ich ja unbedingt mehr Plätze, mehr Orte sehen möchte in 2021. Und schön wäre es, wenn ich es immer nach Schottland schaffe oder Wales, wie ich schon sagte. Ich gehe jetzt auch ganz gern mal laufen, mal wandern, habe mir sogar mal ein paar Wanderschuhe angeschafft. Da habe ich das Gefühl, wenn man in England wohnt, braucht man die. Aufgrund des Wetters, aber auch, weil es hier einfach mega viele schöne Orte gibt, wo man an Klippen mit spazieren gehen kann oder auch super viele Parks. Von daher, das ist, das habe ich vor.
Wie viel hast du an sich schon so von England gesehen? Warst du schon überall?
Noch nicht überall, aber so Cornwall, was man ja kennt in England, habe ich mir schon mal angeguckt. Und Städtereisen habe ich auch gemacht, Liverpool, Manchester, London. In London habe ich studiert, also war ich in London des Öfteren. Aber auch Brighton ist eine super schöne Stadt im Süden in England. Ich weiß nicht, ob ihr dort schon mal wart. Oh, Danny, das habe ich überhaupt nicht gesehen, dass du...
Ja, ich zeige es jetzt gerne. Ich habe es extra für dich heute angezogen, weil ihr die Seagulls Brighton geschlagen habt. Da habe ich gesagt, da werde ich jetzt keine Wunden aufreißen. Aber tatsächlich hege ich sehr große Sympathien für Brighton of Albion, weil ich tatsächlich mal vom Kollegen mitgenommen worden bin nach Brighton und war von dieser Stadt so begeistert, einfach so schön. Und auch im Stadion habe ich dann noch die Jungs vom TV da kennengelernt und deswegen ist so ein kleiner Fable bei mir für Brighton of Albion da. Also wie gesagt, kann ich auch wirklich, und ist auch eine Stunde entfernt nur von London, kann man gerne mal, haben wir auch damals genauso gemacht, Brighton und London mal so in einem kleinen Trip.
Ich glaube, Brighton nennt man hier auch so ein bisschen das kleine London, weil es auch viele kleine, nette Straßen hat, viele Cafés. Die Leute sind irgendwie auch, kommen von überall her, glaube ich. Und auch eine nette, sage ich mal, netter Strand. Das heißt, man hat auch ein bisschen Wasser. Das ist ganz schön, ja.
Okay, wunderbar. Dann können wir zur letzten Frage mit dem Buch. Die Antwort, Corona ist verboten, das finde ich echt nervig.
Das finde ich echt nervig. Also ich finde es echt nervig, wenn ich verletzt bin. Das kann ich überhaupt nicht haben. langweilig und ist irgendwie demotivierend, wie es wahrscheinlich ja, alle Athleten finden. Ja, finde ich nicht gut. Und jetzt vergangenes Jahr hatte ich ein bisschen Probleme mit der Wade und so, mit der Achillessehne. Von daher war das irgendwie was, wo ich denke, okay, 2021 soll ein Jahr werden, verletzungsfrei und positiv und ja, gute Gedanken.
Okay, wenn du sagst verletzungsfrei, dann sind wir auch schon beim Thema Fußball. Und dann wollen wir doch erstmal, um in das Thema einzusteigen, so ein bisschen auf die Lage der Liga gucken, wie es in England aussieht.
Ja, ganz genau. Also wir steigen immer ein und besprechen immer die Situation in der aktuellen Liga unseres Gastes. Und bei dir ist es natürlich dann die Super League. Ihr habt jetzt auch eine kurze Pause gehabt. Es geht bei euch konkret direkt weiter am Freitag schon. Auftakt gegen Arsenal. Gut, wenn man auf die Tabelle bei euch schaut, da steht jetzt Aston Villa auf Platz 11 mit 6 Punkten. Die Tabelle ist noch ein bisschen verschoben, weil es noch ein paar Nachholspieltage gibt. Um erstmal reinzusteigen, weil so ehrlich müssen wir auch sein, wir sind jetzt vielleicht auch nicht der wöchentliche Verfolger oder auch unsere Zuhörer der wöchentliche Verfolger. Wie würdest du so, sagen wir mal, den ersten Teil der Hinrunde ja, zusammenfassen? Man muss dazu sagen, ihr seid Aufsteiger in die Super League. Von daher, wie fällt dein Fazit bislang aus?
Ja, mein Fazit des letzten halben Jahres. Also ich sag mal, gemischt. Also am Anfang waren wir alle ganz aufgeregt, weil ja, Sprung in die erste Liga. Durch Corona gab es natürlich so ein paar Komplikationen mit Aufstieg und allem, ob das überhaupt zustande kommt. Aber genau dann im Sommer haben wir die Info bekommen, dass wir aufsteigen. Das heißt, schnelle Planung, die vorher natürlich schon gemacht wurde. Und ich bin ja bei Aston Villa auch neben dem Fußball sozusagen oder neben dem Platz aktiv, also arbeite auch für Aston Villa. Und da gab es viel zu organisieren. Neue Spielerinnen sollten kommen von ja, aus verschiedenen Ländern. War ein aufregender Start und man merkt, dass wir auch noch ein bisschen brauchen. Also wir mussten uns erstmal an das neue Tempo gewöhnen. Einige Spielerinnen kommen aus anderen Ligen, Bundesliga, aus der französischen Liga haben wir eine Spielerin, portugiesischen Liga. Das heißt, wir mussten uns erstmal alle finden und kennenlernen und Corona macht es natürlich irgendwie auch nochmal schwerer. Dazu kommt, dass wir Spielausfälle hatten aufgrund von Corona. Das heißt, man konnte irgendwie schlecht in so einen Rhythmus kommen bisher. Von daher würde ich sagen, die ersten 6 Monate war so ein Auf und Ab. Wir haben gegen Brighton gewonnen, was gut ist. Das war ein richtig guter Sieg und auch gegen Bristol, was noch ein wichtiger Sieg war, weil Bristol unter uns stehen. Aber grundsätzlich sind wir natürlich noch nicht zufrieden mit 6 Punkten, das ist ganz klar. Auch, ich meine, wir haben ein paar Spiele weniger als andere Mannschaften, aber klar ist, dass wir mit dieser Mannschaft im gesicherten Mittelfeld landen wollen. Also natürlich ist es in dieser Saison so, dass wir überleben wollen, dass wir die Liga halten möchten. Das ist natürlich unser erstes Ziel. Und das hat man auch bei den Männern gesehen letzte Saison, dass man manchmal ein Jahr braucht, wenn man gerade aufgestiegen ist, ne? Wenn man viele Spielerinnen dazu bekommen hat. Ich glaube, 9 Spielerinnen sind jetzt dazugekommen im Sommer, dass man vielleicht ein bisschen braucht. Und die Männer sind jetzt auch dieses Jahr auf dem 7. Platz gerade. Also sieht man auch, dass die ein bisschen gebraucht haben. Und wir sind zuversichtlich, dass ja, wir da auch noch hinkommen können.
Wenn man jetzt, Danny hat es gerade gesagt, das erste Spiel ist gegen Arsenal, danach kommen Man City, Reading und Chelsea. Das sind alles 4 Mannschaften aus der oberen Hälfte. Ist es dann gut, dass man die weg hat oder hättest du jetzt erstmal lieber einen leichteren Gegner gehabt?
Also Arsenal, so nach der Weihnachtspause, ist vielleicht ein ja, sehr guter Gegner, sehr guter, schwerer Start. Aber letztendlich sieht man da auch direkt, wo man steht und ja, wir sind vorbereitet. Wir haben auch in der Pause jetzt an uns gearbeitet, individuell natürlich dann nicht irgendwie alle direkt am Platz, aber jeder individuell in der Heimatstadt. Und ich denke, egal welche Gegner in der Women's Super League, kann immer irgendwie jeder mal gewinnen. Also es ist wirklich so, dass die Liga sehr ausgeglichen ist. Und von daher haben wir nichts gegen die ersten Gegner. Nee, also wir nehmen, wie es kommt.
Wie ist das eigentlich jetzt so vom Spiel gegen Arsenal? Ich meine, klar, man geht auch nach England, um mal neue Erfahrungen zu machen. Aber wenn ich mir jetzt mal so die beiden Mannschaften angucke, gut, bei euch sind 4 Deutsche dabei und auch bei Arsenal, wenn ich gucke, nicht nur Leo Maier, da ist eine Vivian Madema, da ist dabei. Noel Mahrez ist jetzt hingewechselt. Ist ja fast ein Bundesligaspiel auf englischem Boden. Also da trifft man schon viel wieder jetzt am Freitag.
Ja, nee, das stimmt. Wir spielen übrigens Samstag, aber gut, das passt schon. Wenn alles auch so kommt, wie es kommen soll. Man weiß ja auch nicht, was Corona jetzt noch so bringt, Spielausfälle oder so, das kann man natürlich noch erwarten im Januar. Aber es ist schon so, dass immer mehr Spielerinnen, die vorher in der Bundesliga gespielt haben, jetzt auch nach England kommen. Man da auch immer mehr hört von den Spielerinnen und fragen, ja, wie läuft es denn da drüben und welche Mannschaft kannst du dann empfehlen und so. Also man merkt schon, dass die Liga einfach an Interesse, dass es einfach steigt, das Interesse steigt und Spielerinnen werden aufmerksamer, ja.
Hast du da dann noch vor der Saison das Scouting übernommen, dass auch noch so viele deutsche Landsfrauen Aston Villa verstärkt haben? Ich meine, ich sag mal so, mit einer Ramona Petzelberger hast du ja durchaus auch mal zusammengespielt. Da sind natürlich die Kommunikationswege relativ kurz.
Ja, also da sind die Kommunikationswege kurz, ja, das stimmt. Ich hab super gern mit ihr auch zusammengespielt in Leverkusen und sie ist eine super Spielerin und ich hatte das Gefühl, für sie ist es ja vielleicht auch mal was, dass mal schön wäre, was Neues zu machen. Und ich habe ihr das ans Herz gelegt, dass England ein tolles Land ist, aber auch von wegen Fußball einfach mega viel zu bieten hat und es sich super weiterentwickelt. Und ich glaube, ja, sie hatte sich dann einfach gefreut, dass sie mich natürlich schon kennt und das macht das Ganze einfacher, ja.
Du hast gerade gesagt, du wirst gefragt, so was das Attraktive an der Liga ist. Und wir haben ja auch schon gesagt, viele Spieler sind dahin gewechselt. Unter anderem diese Säue auch Pernille Harder, die so mit die beste Bundesligaspielerin letztes Jahr war. Was ist denn das Reizvolle an England?
Ich denke, dass die Liga sehr ausgeglichen ist, dass eigentlich bei allen Mannschaften ein Männerverein dahinter steckt. Das heißt, dass die Bedingungen zum Beispiel stimmen. Wir können, also zumindest bei Aston Villa, bei einigen anderen Mannschaften können wir auf dem Männergelände trainieren. Das heißt, Trainingsplätze sind in sehr gutem Zustand. Es ist alles sehr professionell. Wir haben viele Leute, die im Betreuerstab arbeiten, sei es Athletiktrainer, Physios, Mannschaftsärzte. Also die Betreuung ist einfach sehr gut. Dazu kommt, dass England die einzige Liga ist in Europa, die voll Profi-Liga ist. Das heißt, wir müssen immer zwischen 9 und 5 Uhr trainiert haben, also 9 Uhr morgens bis 5 Uhr abends. Das heißt, viele Spielerinnen haben sich das ja auch mal gewünscht, einfach mal Vollprofi zu sein und sich nur auf den Fußball zu konzentrieren. Und ich glaube, dass du da die Möglichkeiten bekommst hier drüben. Dazu kommt, dass wenn die Männervereine dahinter stehen, dass sie die Stadien öffnen jetzt für die Spielerinnen. Das hat man letztes Jahr auch schon gesehen, dass teilweise 40.000 in London mal kamen oder auch Manchester. Das spricht hier einfach auch viele, viele Leute an, Familien und insgesamt mehr Leute. Ich glaube, dass hier vieles richtig gemacht wird. Und es ist einfach was Aufregendes für Spielerinnen, immer was anderes zu erleben. Und dazu kommt noch Englisch sprechen und so. Also ich glaube, das ist einfach sehr attraktiv momentan.
Ja, anscheinend nicht nur momentan. Wir haben jetzt schon den fließenden Übergang zur aktuellen Lage der Liga zum ganzen Gesamtkonstrukt, sag ich mal. Wir haben auch dich als Gast ausgewählt, weil du quasi jetzt so die dienstälteste Legionärin in England mit bist. Du bist ja schon 4 Jahre da. Das heißt, du kannst auch so ein bisschen schon ein Stück weit die Entwicklung der letzten 4 Jahre in England beschreiben. Was hat sich aus deiner Sicht, also erstmal zum Persönlichen zu dir kommen wir gleich noch, was würdest du sagen, hat sich in den letzten 4 Jahren schon in England alles getan?
Ja, ich denke einfach Investment, Finanzierung der Frauenabteilungen ist mega, hat sich vergrößert. Mehr Interesse von der Männerseite aus, auch das Denken, okay, der Frauenfußball gewinnt hier an Attraktivität, aber auch weltweit gewinnt es ja an Attraktivität und in England merkt man einfach, okay, da muss man mit aufspringen. Die Vereine sagen sich, okay, es lohnt sich, in den Frauenfußball zu investieren. Von wegen Finanzen, vielleicht lohnt es sich noch nicht, dass wir Gewinn machen, aber es lohnt sich von wegen Ansehen und sagen wir mal, wir wollen den Frauenfußball unterstützen, ist ein gutes Zeichen. Das sieht man hier auch in der Presse jetzt, dass Frauen einfach immer mehr an Ansehen gewinnen. Und ich glaube, dass das jetzt in den letzten 2 Jahren besonders sich vergrößert hat, da das Interesse. Vor 4 Jahren war es noch so, dass Liverpool eigentlich eine der erfolgreichsten Mannschaften war hier drüben und das hat sich jetzt total verändert. Die sind jetzt in der zweiten Liga und Mannschaften wie Manchester United, Chelsea, Arsenal, Man City, die haben jetzt natürlich alle gut was reingesteckt und das ja, sieht man, dass da andere Vereine mit aufspringen wollen.
Gut, ich glaube, man sieht auch ganz gut, dass auch gerade diese eigentlich geplante Euro 21, die jetzt auf 22 verschoben ist, diesem ganzen Land auch mal richtigen Schub gegeben hat.
Ja, definitiv. Ich glaube, viele Spielerinnen und auch viele Leute hier drüben sehen das als super Potenzial an und als super Chance, das Land noch weiter zu vermarkten und die Liga vor allen Dingen zu vermarkten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, was 2011 in Deutschland passiert ist oder vor allen Dingen danach, aber ich finde, dass 2011 die WM in Deutschland, das war super, das war auch eine super Chance für Deutschland. Man hatte das Gefühl, die ersten Jahre haben sich die Zuschauerzahlen erhöht und so, aber so auf lange Sicht weiß ich nicht, ob wir da genug mitgemacht oder daraus gemacht haben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja gut, ich habe, also als auch nur mein Gefühl sagt mir, dass wir gerade in Deutschland eine Nation sind, die ganz, ganz stark auch vom Erfolg abhängig sind. Weißt du, Boris Becker und Steffi Graf gewinnen Wimbledon, Tennis ist eine Boomsportart. Und es war dann nun mal leider so, dass bei dieser WM 2011 die deutsche Mannschaft im Viertelfinale ausgeschieden ist. Und ich glaube dann, ich mag mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, ob man im Vorfeld nicht schon ein bisschen mehr hätte tun können, um auf dieses Sommermärchen, ja, was es ja irgendwie nochmal 2.0 werden sollte, ob man da vielleicht was versäumt hat. Aber ich bin ja auch der Meinung, und wir haben uns genau quasi auch dann besser kennengelernt, wir beide nach dieser WM, weil ich halt auch mal guckte und wollte, wie hat sich das in den Stadien erlebt. Und du weißt, ich war genau nach der WM 2011, habe ich jedes Spiel von euch HSV-Frauen verfolgt. Und da habe ich dann teilweise auch Spiele, da waren keine 100 Zuschauer. Also würde ich auch sagen, dass man, ich weiß nicht, vielleicht war es ein bisschen zu früh, viele Chancen vertan hat und so einen richtigen Boom. Oder ich würde jetzt nicht sagen, dass sich wahnsinnig viel nach dieser WM 2011 getan hat. Aber das mag meine Meinung sein.
Nee, ich finde auch, dass man vielleicht bezogen auf Marketing, Sponsoren, da hätte noch mehr machen können, wo ich jetzt einfach sehe, was in England passiert, dass da Sponsoren mit aufspringen. Ich meine, es gab dann in Deutschland ja auch die Allianz Frauen-Bundesliga und jetzt Flyer-Alarm, denke ich, ist es immer noch. Das heißt, es gibt Ligasponsoren, was gut ist. Das hat jetzt hier erst letzten Sommer begonnen mit Barclays. Die haben hier auch jetzt angefangen, die Liga zu sponsoren. Aber grundsätzlich, wie der Frauenfußball hier auch in den Medien vermarktet wird oder Werbung, Lionesses, die englische Nationalmannschaft der Frauen, was die machen, auch Werbeaktionen oder Marketing, die sieht man viel öfter hier. Also in Deutschland ist es oft so, dass Freunde von mir gar nicht genau wissen, was gerade abgeht. Also sagen aber auch, dass sie, auch selbst wenn die Sport interessiert sind oder Fußball interessiert, sehen sie gar nicht viel, was los ist in der Bundesliga, in der Frauenbundesliga oder selbst mit der Frauennationalmannschaft. Die sieht man dann noch manchmal im Fernsehen, aber ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie was im Bereich Marketing verbessern muss oder auch natürlich Finanzierung in Deutschland. Da haben die Engländer hier drüben natürlich nochmal andere Möglichkeiten.
Du hast aber vorhin gesagt, also noch ist es kein wirtschaftlicher Erfolg. Also ich hatte im Spiegel zum Beispiel gelesen, also unter anderem Chelsea, die haben 1,8 Millionen quasi Minus gemacht letztes Jahr mit der Frauenmannschaft. City 1 Million, Arsenal 600.000. Denkt man sich dann, ja geil, dass sie das trotzdem investieren, das ist halt ein gutes Zeichen, dass sie es investieren, oder hat man da auch so ein bisschen Schiss, dass die irgendwann sagen, okay, es lohnt sich nicht?
Also, nee, ich muss schon sagen, so bisher die Entwicklung, da hat man gesehen, okay, es ist super, es geht bergauf, aber ich habe letztens auch schon gesagt, dass die Vereine doch bitte trotzdem noch Ja zum Frauenfußball sagen sollen, auf, trotz dieser Krise gerade, die natürlich überall ist mit Corona, da geht es den Vereinen natürlich nicht besonders gut. Also ich sag mal, jetzt sprechen wir ja von den Männern, die uns ja tragen. Da muss man vielleicht auch hier und da verstehen, wenn die Frauenmannschaft ein bisschen zu kurz kommt, dadurch, dass wir überhaupt keinen Gewinn machen. Aber letztendlich, wenn du auf das ganze Budget des Vereins guckst, ist die Frauenmannschaft jetzt auch nicht der größte Teil oder nicht sehr ausschlaggebend. Was wir damals auch in Hamburg erlebt haben, als sie uns zurückgezogen haben, die Frauenmannschaft, wo, glaube ich, 100.000 letztendlich gefehlt hatten oder ich weiß nicht, wie viele es waren. Aber ja, von daher denke ich, ist es einfach wichtig, dass die Mannschaften trotzdem zu der Frauenmannschaft stehen und daran glauben, dass es auch wieder bergauf geht insgesamt und dass es einfach ja, dass es sich einfach weiterentwickelt hier drüben und es eine Chance ist für die Vereine.
Aber das sehe ich tatsächlich in England deutlich stärker als hier in Deutschland. Also zum einen die Vereine selbst, was Marketingaktivitäten, aber auch so Medienpräsenz betrifft. Klar, ich bin einer, der verfolgt das sehr intensiv, eben weil er auch aus der Branche kommt. Und wenn ich dann oftmals dann die Vereine sehe, da sehe ich ganz, ganz viele Videos von euch, von den Männern. Und das sind bei allen Vereinen, aber auch der Verband. Also allein wie viele Videos, wie viele Möglichkeiten ich habe, die Liga in England, aber auch so die Vereine, die Spielerinnen abseits des Rasens zu sehen, ist dramatisch höher als hier. Ich glaube, da sind die Vereine selbst, glaube ich, hier noch ein bisschen mehr gefragt. Aber ich glaube natürlich auch, hier haben wir natürlich einmal die Bundesliga, ist eher DFL, dann haben wir die Bundesliga der Frauen, DFB, und da gibt's ja auch noch Überlegungen in der DFL. Ich glaube, das sind Schritte, die man sich überlegen muss, dass man noch mehr Hand in Hand arbeiten muss, um einfach die Präsenz zu steigern. Und das macht England, finde ich, teilweise echt vorbildlich.
Ja, definitiv. Ich arbeite hier ja auch im Verein mit und habe dann auch Kontakt zum Head of Marketing oder so und des Vereins. Und selbst die von der Männerseite helfen uns halt extrem. Das heißt, die kümmern sich teilweise auch um Sponsoring-Verträge oder um gewisses Marketing. Wie können wir die Medien mit einbeziehen? Und das ist natürlich super, weil die sind da erfahren. Die haben natürlich auch eine Plattform mit Twitter hier drüben, was riesig ist. Oder auch Instagram und so. Also dadurch, dass die das, zum Beispiel Tottenham Frauen, die sind mit bei den Männern, glaube ich, Instagram-Account oder so, die sind da mit drauf. Oder vielleicht auch nicht, aber zumindest haben die irgendwie zigtausend Followers und so. Also die scheinen ja irgendwie was richtig zu machen. Und bei den zum Beispiel Man City Frauen ist es so, glaube ich, dass die einen Account mit den Männern zusammen haben auf Twitter. Und du merkst halt, die Akzeptanz ist eine ganz andere hier drüben. Und ich glaube, das fehlt vielleicht einfach noch in Deutschland, dass die Akzeptanz dann noch nicht so da ist oder vorhanden ist.
Du hast vorhin schon gesagt, ich sag mal jetzt nicht nur neben dem eigenen Vereins-TV oder den eigenen Twitter- oder Instagram-Kanälen. Anscheinend ist es bei euch auch in den Medien besser. So wie kann man sich das so bei euch in der Zeitungs- und in der Fernsehlandschaft vorstellen? Wie präsent ist der Frauenfußball da?
Also was jetzt seit dieser Saison so ist, dass die Spiele live übertragen werden. Auf einer App kann man sich die angucken, jedes Spiel, was super ist. FA Player App oder so nennt sich die, glaube ich. Dann wird aber auch wird ein Spiel auf BBC übertragen und eins auf BT Sport, glaube ich. Dann kann man das jetzt auf DAZN sich anschauen, aber auch in Amerika. Das heißt, ja, merkst halt, wie das sich jetzt so verbreitet. Und wenn die jetzt, ich meine, es gibt natürlich jetzt einige amerikanische Nationalspielerinnen hier auch in dem Land, die spielen, und das erhöht natürlich auch das Interesse und die Aufmerksamkeit. Dadurch springen vielleicht auch nochmal mehr Sponsoren auf und sagen, okay, auch Fernsehsender, okay, wir wollen jetzt hier eine Werbung mit den Mädels zeigen, oder Zeitungen sagen, okay, dann packen wir jetzt auch mal Alex Morgan aufs Titelbild oder so. Das bringt der ganzen Liga natürlich was, das muss man schon sagen. Ja,
wenn du jetzt gerade DAZN sagst, das hat mich auch schon mal gewundert, warum DAZN zum Beispiel nicht Frauenfußball hat, weil ich habe irgendwann mal ein Interview mit den Gründern gelesen, wo die auch gesagt haben, dass die im Endeffekt jetzt gar nicht mit Bundesliga oder so viel Geld verdienen, sondern eher so mit so Randsportsachen, also teilweise auch Volleyball oder irgendwie Badminton aus Thailand, weil da einfach die Lizenzen für die unglaublich günstig sind, es aber eine Nachfrage an dem Publikum gibt. Und da denke ich mir, das muss ja eigentlich beim deutschen Frauenfußball ähnlich sein, dass ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass die Lizenzrechte da so teuer sind, das übertragen zu können.
Ja, ich denke mal, wenn die da mit aufspringen, wie ist das denn in Deutschland? Wo wird denn das gerade gezeigt? Ist das Eurosport auch teilweise noch? Oder?
Genau, ein Spiel bei Eurosport, ja, ein Spiel bei Magenta Sport.
Magenta hat halt auch die, ne? Und halt DFB-TV.
DFB-TV, ist das umsonst oder auch nicht, ne?
Ja, doch, DFB-TV. Ach so, das ist ja, was halt dann auch natürlich oftmals, ich glaube, auch ein bisschen für Verärgerung sorgt, dass du dann halt, wenn du ein Live-Spiel bekommst, hast dann eins auf allen Plattformen, statt dass man vielleicht noch das aufteilt und vielleicht das, ist ja, ich meine, es ist ja erstmal super. Wir sind ja erstmal froh, dass wir überhaupt die Möglichkeit hier haben, ein Live-Spiel zu bekommen. Das ist ja schon ein Fortschritt. Aber natürlich wäre es dann schön, wenn man irgendwie dann Freitagabendspiel, jetzt ich komme da durcheinander, deswegen Freitagabend ist oftmals hier in Deutschland, deswegen, Entschuldigung, ihr spielt natürlich am Samstag, aber auch dann vielleicht nochmal ein Sonntagsspiel nochmal zusätzlich hätte, statt immer nur dieses eine Spiel pro Wochenende. Aber das ist halt, ja, stößt oftmals auf Unmut so ein bisschen. Warum das nicht aufsplittet.
Wird da oft, werden da oft Wolfsburg und Bayern München gezeigt oder wird das ganz?
Ja, ich glaube 90%, oder? Würde ich sagen.
Ja, es wird schon auch gemischt, aber natürlich hast du am Ende meistens immer einen dieser Top-Vereine dabei. Klar, also aber du hast auch, wir haben auch schon mal, sie sind schon bemüht, also wir haben auch schon mal, Meppen ist auch schon mal Frankfurt, die haben wir auch, also sie sind schon bemüht, aber klar, am Ende es ist dann doch oft dann halt Wolfsburg und Bayern, die live zu sehen sind.
Also da muss ich sagen, dass das hier eigentlich schon ganz gut auch verteilt ist. Also ich sag mal, in England gibt es ja auch mit Manchester United, Arsenal, Man City, Chelsea, einige Mannschaften, wo man sich fragt, okay, ist eigentlich attraktiv, das sich anzuschauen. Ist ja bei den Männern ähnlich. Und ich glaube, das hilft natürlich, dass man da, dass das vielleicht ein bisschen ausgeglichener ist. Und dann hast du natürlich zwei Spieler, die gezeigt werden. Das ist auch nochmal besser. Ja, da gebe ich dir recht. Stimme ich dir zu.
Ja, ich glaube auch, dass da tatsächlich die Namen was machen, oder? Ich sag mal, wenn man jetzt die ersten 5 Plätze in eurer Liga liest, das könnte ja auch einfach die Männerliga sein. Und das klingt natürlich anders, als wenn da Sand gegen Meppen spielt. So, ne? Also allein vom Namen her hat man ja viel mehr ein Bild irgendwie von einem Verein.
Ja, ich würde natürlich jetzt ein Stück weit auch dann so ein bisschen hier dagegen halten. Also ich weiß nicht, ob die von Turbine Potsdam jetzt sagen würden, geil, wir wollen jetzt auch am Ende das dann halt in die Bundesliga der Frauen, dass dann halt da oben Bayern, Dortmund, Leverkusen und Leipzig stehen. Ich weiß nicht, ob das alle hier so sehen würden. Also ich finde, das ist natürlich trotzdem auch schon, finde ich, hier ein Stück weit charmant, dass sich noch so ein Verein wie Potsdam da oben hält, weil klar, wir merken halt schon, dass die klassischen Frauenfußballvereine, ich will nicht sagen aussterben, aber ein klassisches Beispiel war jetzt halt der FFC Frankfurt, der Aushängeschilder des deutschen Frauenfußballs, die jetzt einfach Eintracht Frankfurt sind. Klar, das hilft denen und am Ende muss man sicherlich dann die Entscheidung treffen, was hilft uns, was hilft dem Frauenfußball am meisten. Aber wie gesagt, ich bin dann immer noch der Stück weit der Romantiker, der sich auch freut, dass dann diese klassischen Frauenfußballvereine sich hier in Deutschland halten und dann auch noch oben mitmischen. Und ich denke mal, die haben sich halt auch schon hier einen Namen gemacht. Also ich war tatsächlich mal dann in Potsdam, geh mal nach Potsdam, da sind mehr Zuschauer bei Turbine als bei Babelsberg, die, keine Ahnung, jetzt irgendwie dritte oder vierte Liga spielen.
Ja, absolut. Aber ich sag mal, du bist ja jetzt auch ein sehr guter Kenner der Szene. So, und ich glaube, wenn man sich halt nicht so auskennt, schaltest du vielleicht eher ein, wenn er Dortmund gegen Bayern spielt. So, weißt du, das meinte ich ja nicht. Nicht, dass ich das nicht auch gut finde, dass es die Vereine gibt und so wie Vereine wie Turbine Potsdam, die haben ja auch eine Tradition und sind so gut aufgestellt, dass sie sich auch halten werden. Aber allein von den Namen her würde es der Liga wahrscheinlich nicht schaden.
Schauen wir uns dann in 9 Jahren an, wenn wir da sind mit dem BVB.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn Dortmund in die erste Liga kommt, im gewissen Zeitpunkt, das hilft definitiv der Liga, weil das weckt ja jetzt schon Interesse auch von außerhalb Deutschlands oder ne, Leute hören davon und denken sich, ja, super, endlich. Und ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ist das eher eine Sache des DFBs oder eine Entscheidung von Dortmund, dass sie sagen, okay, wir wollen jetzt den ganzen Weg gehen und wir starten nicht in der dritten Liga oder so, wie das Manchester United haben das ja gemacht, dass sie in der zweiten Liga gestartet sind, zwar mit einem 5-Millionen-Budget oder so. Aber ja, ich habe mich gefragt, wie das bei Dortmund eigentlich so ist.
Gut, ich kann es natürlich ganz genau sagen, weil ich halt in dem Sinne in dieser Projektgruppe beim BVB auch direkt mit drin bin und möchte allerdings jetzt vielleicht dieses Berufliche, da ich beim BVB angestellt bin, jetzt nicht zu sehr hier mit dem Podcast vermischen. Ich kann dir schon ganz klar sagen, dass es eine ganz, ganz bewusste Entscheidung war von Borussia Dortmund und den Fans. Also da hatte der DFB oder auch der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen überhaupt keine Aktien drin. Das war tatsächlich eine Umfrage, die an die Fans und Mitglieder von Borussia Dortmund gestellt worden ist. Wenn sich der BVB im Frauenfußball engagiert, wie sollte das eurer Meinung nach aussehen? Und das ganz klare Votum der Fans, der Mitglieder von Borussia Dortmund war, dann bitte organisch wachsen und so diesen wirklich klassischen Weg gehen. Und dann hat sich der BVB diesem Urteil auch einfach gebeugt und sagt, wenn ihr das so wollt, weil ich glaube, es funktioniert nur auch in einer Stadt wie Dortmund, wenn du die Menschen, wenn du die Fans mitnimmst und einfach einen anderen Weg zu gehen. Denn wie du schon sagst, es gibt so viele Beispiele auch in Deutschland. Du hättest dich auch, es gibt genug Vereine auch hier in Dortmund und Umgebung, zweite, dritte, vierte Liga, wo du das reingehen können. Aber ist dann vielleicht nicht der Weg, der zu Borussia Dortmund passt. Und von daher finde ich das eigentlich gut, dass man diesen Weg geht. Aber klar, es braucht halt jetzt 8, 9 Jahre, bis man dann wirklich oben anklopft. Aber du hast wenigstens einen Weg und das ist ein Dortmunder Weg, den du hier gehst. Und das finde ich cool und soweit, das kann ich noch sagen, bin ich froh und hoffe ich auch mitwirken zu können. Ganz klar.
Hat man ja auch genug Zeit, das Ganze aufzubauen und zu gucken, was sich so entwickelt und ja, von anderen Fehlern lernen und ja. Nee, aber ist ja ein Weg, ja, den man, sage ich mal, unterstützen muss als Fan auch und ja, nee, finde ich gut.
Weil letztlich am Ende glaube ich, und das ist eben was du auch gesagt hast, dass glaube ich so ein bisschen diese Akzeptanz in England auch deutlich höher ist, weil am Ende reicht es auch nicht, wenn in ein paar Jahren Dortmund gegen Bayern spielt. Das reicht nicht, um die Leute zu sagen, geil, jetzt gehe ich hin. Du musst trotzdem eine gewisse Akzeptanz und die Leute müssen sich auch dafür öffnen. Und ich glaube, da fehlt es aber noch so ein bisschen. Ich glaube, selbst wenn Dortmund gegen Bayern spielt, würden viele nur hingehen, um sich anzugucken, oh Gott, was ist das für ein Graupelkick? Und das soll jetzt Dortmund gegen Bayern der Frauen sein. Das kann man, also ich glaube einfach, dass da auch noch ein Stück weit fehlt. Und da ist die Frage, wie man so eine Akzeptanz, da kannst du wahrscheinlich noch so viele Marketingaktivitäten, die müssen halt clever gewählt sein. Ich glaube, es ist nicht so einfach hier in Deutschland. Beispiele dafür gibt es ja leider noch immer noch traurige genug in der jüngeren Vergangenheit.
Ist das in England dann mit im Amateurfußball bei den Frauen auch so, dass es dann so viele Ligen gibt, sag ich mal jetzt so 8, 9 untere Ligen, also dass wenn man unten anfangen würde als Verein auch wirklich ein paar Jahre bräuchte, bis man dann oben angekommen wäre?
Ja, das schon. Ich weiß nicht, ob es genauso viele Ligen gibt, das glaube ich nicht. Aber ich gehe schon von 5, 6 Ligen aus. Ich weiß nicht wie, ja, aber 9 weiß ich nicht, da kenne ich mich auch nicht genau aus, habe ich mich noch nicht so mit befasst, aber ja, man kann zum Beispiel Wolverhampton Wanderers, die Frauenmannschaft hier, die ja auch Birmingham-Gegend, ne, spielen, die sagen sich auch, okay, wir wollen das langsam aufbauen und das ist ja auch ein Premier League-Verein. Die haben, glaube ich, in der 5. Liga oder so begonnen und ja, sind jetzt letzte Saison leider nicht aufgestiegen wegen Corona und so, obwohl die, glaube ich, mit 15 Punkten Vorsprung Erster waren. Es war sehr schade für die, aber da habe ich auch die Entwicklung ein bisschen verfolgt. Es gibt schon Mannschaften, die das hier ordentlich machen wollen. Und ich glaube, ein anderes Beispiel ist Southampton. Die investieren da auch gerade. Ich glaube, die spielen gerade in der 4. Liga, sind aber irgendwie schon voll Profi. Das heißt, die investieren da richtig, wollen aber das, glaube ich, momentan sportlich entscheiden. Heißt, die geben sich die Zeit da, aber pushen das halt schon bezogen auf Bedingungen und Vollprofi-Bedingungen, sagen wir mal.
Und wie war dann das Feedback so bei Manchester? Also war das dann eher so, dass die Leute gesagt haben, cool, dass der Verein jetzt da oben ist, oder gab es da auch Stimmen, die gedacht haben, ja toll, jetzt kaufen die sich da ein?
Also natürlich total gemischt. Es gibt natürlich hier auch ein paar Romantiker, die sagen, na gut, wir wollen hier eher traditionellen Vereine, die sich das erarbeitet haben. Und Manchester United, die haben natürlich die Mittel, sich da eine gute Mannschaft zusammenzukaufen. Die haben zumindest in der 2. Liga begonnen. Es gibt ja auch andere Beispiele. West Ham, die von der 4. Liga in die 1. Liga sozusagen gesprungen sind. Manchester United, die haben da schon gute Bedingungen und auch eine gute Trainerin mit Casey Stoney. Die betreiben da schon gute Arbeit. Und ich glaube, wenn man die jetzt in der 1. Liga sieht, 1. Platz, ja, die haben auch, sag ich mal, finanzielle Möglichkeiten, aber die machen es halt auch gut. Also da läuft es. Also es ist nicht nur so, dass sie sich Spielern zusammengekauft haben und sehr viele individuelle Topstars haben, sondern spielen halt auch guten Fußball und man sieht halt, da wird gute Arbeit gemacht. Und da muss man das einfach akzeptieren. Und ich freue mich als Spielerin, gegen Manchester United zu spielen, weil das einfach auch natürlich ein Name ist, aber auch ja, einfach eine Challenge. Und wenn dann Spielerinnen aus anderen Ländern und Kontinenten dazukommen, dann warum nicht? Man will sich ja gegen die testen. Also mich stört das persönlich nicht.
Ich würde jetzt mal ganz gerne den Ball aufnehmen und vom ganz groß allgemein nochmal auf dich persönlich kommen. 2016 bist du, dann auch hast du dieses Abenteuer auch gewagt, bist nach England gegangen, damals zu Birmingham. Korrigier mich, das war ja auch gar nicht so darauf angelegt, ich bleibe jetzt hier die nächsten 4, 5 Jahre. Es war ja, stand auch mir wieder zur Diskussion, komme ich vielleicht wieder zurück. Du bist damals von Leverkusen dahin gegangen. bist dann trotzdem immer wieder geblieben und dann tatsächlich, dann habe ich gesagt, 2019 von Birmingham zu Aston Villa gewechselt. Man muss sagen, dann eine Liga zurück in die zweite Liga. Also da scheint dich auch irgendwas bei Aston Villa überzeugt zu haben, dass du diesen Wechsel von Birmingham nach Aston Villa, man muss vielleicht den Leuten sagen, normalerweise macht man das wahrscheinlich nicht so, oder? Zum Stadtrivalen wechseln? Bist du da mit Forken und Fackeln vom Hof gejagt worden? Oder wie muss man sich das dann vorstellen?
Ich glaube, damals, als ich beim HSV gespielt habe, habe ich mir auch nicht gedacht, okay, jetzt wechsle ich mal eben zum St. Pauli. Irgendwie die waren, glaube ich, nicht in der zweiten Liga. Aber ich habe die ganze Rivalität natürlich hier mitbekommen. Aber für mich persönlich war es eher so, dass Aston Villa die haben mir einfach ein super Angebot gemacht, bezogen auf Jobmöglichkeiten. Und das war für mich letztes Jahr wichtig, dass ich mich da weiterentwickle persönlich. Dass ich so viel wie möglich Erfahrung sammeln kann, weil ich mir einen Master in London gemacht habe in Sportmanagement. Dachte ich mir, okay, jetzt muss ich aber auch irgendwann, ich war da 30, als ich mich für Aston Villa entschieden habe, dachte ich mir, ja gut, dann muss ich jetzt aber auch mal irgendwie, ja, neben dem Fußball nochmal mehr Erfahrung sammeln, auch obwohl ich schon immer irgendwie was nebenher gemacht habe, aber die haben mir was im Bereich Sportmanagement angeboten und Gegneranalysen, und die hatten halt auch einen super Plan. Also die gesagt, okay, wir wollen in 3, 4, 5 Jahren richtig etabliert sein in der ersten Liga, und jetzt für eine Spielerin, die jetzt schon länger auch in der Women's Super League oder Bundesliga gespielt haben, ja, klar war das erstmal komisch, in die zweite Liga zu gehen, aber irgendwie war es auch ja eine andere Aufgabe für mich. Ich habe da eine andere Rolle eingenommen, musste mehr die Führung übernehmen, und die haben einfach alles super dargestellt, und ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe, weil es war, glaube ich, die beste Entscheidung. Klar gebe ich dir auch recht, Danny, war bei Leverkusen, habe lange drüber nachgedacht, ob ich überhaupt nach England gehen soll, und ich glaube, erstmal waren 6 Monate angedacht oder sogar nur 3, wie es Turit Knag gemacht hat bei Arsenal, um einfach mal so ein bisschen, ja, ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Und aber dann kommst du mal im Ausland an und merkst, ja, von wegen Kultur kennenlernen, Leute kennenlernen, einfach mal raus aus deiner Komfortzone, hat mich dann einfach total geflasht und dachte, ja gut, verlängere das einfach. Du hast ja jetzt noch nicht irgendwie Familie in Deutschland oder so oder musst da jetzt unbedingt zurück. Von daher dachte ich mir, okay, machst du das hier noch mal länger, und jetzt sind es 4,5 Jahre geworden. Das kann auch noch mal verlängert werden. Also da komme ich jetzt im Sommer dazu, darüber zu sprechen. Da muss man mal schauen. Aber mir gefällt es einfach sehr, ja.
Ist dann der Punkt in der Karriere, wo der Profifußballer, die Profifußballerin sagt, ich muss jetzt noch mal einen letzten gut dotierten Vertrag aushandeln. nehmen wir uns vielleicht noch mal ganz kurz mit, weil es ist ja schon interessant, dass jemand auch eine Entscheidung trifft, eine sportliche Entscheidung, die aber doch eher auch gravierend ist, was das Angebot abseits des Rasens ist. Nehmen wir uns noch mal ganz kurz mit. Du sagst, ein super Jobangebot, auch abseits des Rasens beim Verein. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, was machst du bei Aston Villa? Was sind da deine Aufgaben? Wie betätigst du dich dann abseits des Sportlichen?
Also sag mal, letztes Jahr in der zweiten Liga hatte ich noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, da neben dem Fußball was zu machen, weil jetzt diese Liga, Women's Super League, ist natürlich intensiver und Training ist anstrengender, Spiele sind anstrengender. Und die wollen natürlich auch, ich bin hauptsächlich eine Spielerin und wollen mich da weiterentwickeln, auch noch jetzt. Von daher soll ich mich dieses Jahr nicht so sehr auf alle anderen Aufgaben konzentrieren, sondern mehr aufs Fußballspielen. Aber letztes Jahr habe ich oft, sag ich mal, Spiele, also das Operations Management, das heißt, ich habe mit der Teammanagerin zusammengearbeitet, habe viel mit irgendwie Schiedsrichtern gesprochen und einfach viel mit dem, also im operativen Geschäft gearbeitet und dazu die Gegner immer analysiert und das vorgetragen vor den Trainern. Dazu kam aber auch, dass Aston Villa letztes Jahr erst, sag ich mal, im zweiten Teil der Saison Richtung Vollzeitprofi ging. Das heißt, am Anfang haben wir noch 3-mal abends trainiert und das war natürlich ein Unterschied. Und jetzt trainieren wir 6, 7-mal oder so. Also diesen Übergang letztes Jahr, den habe ich versucht zu unterstützen, dass man einfach mit der Athletiktrainerin auch im Gespräch ist, mit den Physios, was, Was muss man dann machen, um, sage ich mal, oben anzukommen? Und wie sieht so eine High-Performance-Environment aus? So was, Elite-Performance-Environment, was macht man da? Und letztes Jahr mussten wir uns natürlich auch verstärken, was Spielerinnen angeht. Und da habe ich versucht, denen auch so viel wie möglich zu helfen. Also meine Fühler ausgestreckt und einfach, genau, mir fehlen auch schon ein paar deutsche Worte, wie ihr merkt, Wörter, Worte. Also von daher so ganz, ganz verschiedene Sachen, aber das finde ich auch super, so kann ich mir auch sehr gut ein Bild machen, was mir überhaupt gefällt, was ich vielleicht, wenn ich mal aufhöre mit Fußball, was ich dann mal irgendwann machen werde. Also da schätze ich schon, dass ich sehr viel Erfahrung sammeln darf.
Okay, aber das heißt, mit Studium und dem, was du jetzt machst, ist das mehr oder weniger vorgezeichnet, dass du auch im sportlichen Bereich bleiben willst, auf jeden Fall.
Ja, also meine Trainerin sagt mir ständig, ich will, dass du hier Fußball spielst und ich will dich da weiterentwickeln, obwohl ich jetzt irgendwie 32 werde. Und muss auch sagen, ich entwickle mich da auch noch weiter und das ist ja auch schön zu sehen. Und sie sagt, ich habe hier noch einige Jahre in mir, das weiß ich jetzt nicht so recht, aber sie sagt, ich laufe noch wie so eine junge Spielerin da auf dem Platz rum und das freut mich natürlich zu hören. Und ich denke mal, das ist auch echt positiv. Aber genau, was so neben dem Fußball angeht, habe ich natürlich irgendwie auch eine Motivation und Drive, sage ich mal, dass ich da weiterkomme. Und da muss man natürlich jetzt schauen, ja, was da vielleicht mal entsteht. Ich mache gerade meinen zweiten Master in Sports Directorship. Das heißt, vielleicht möchte ich auch einen Sportdirektorbereich danach. Und von daher versuche ich einfach gerade, ja, so viel wie es geht mitzunehmen. Und es ist einfach super, dass ich das mit dem Fußball noch vereinbaren kann.
Okay. Ich würde sagen, wir haben unsere Halbzeit schon wieder ein bisschen übertroffen, sind aber noch nicht ganz am Ende der Sendung. Wir haben schändlicherweise wieder kein Rätsel, weil unser nächster Gast noch nicht hundertprozentig vorsteht. Das steht auf jeden Fall aber auf unserer Liste. Wir machen jetzt mal eine lange Liste, werden die Gäste länger planen und das nächste Mal haben wir bestimmt...
Liga ist in der Winterpause, muss man was sagen. Es ist, weißt du, es ist der Jahreswechsel, Winterpause. Ist nicht alles so einfach.
Genau.
Wir auch noch.
Aber wir haben natürlich noch ein paar Sätze für Marisa. Und die hast du diesmal mitgebracht, Lenin, ja?
Jawohl, Schüssel, drei Sätze. Ich fange sie an, du darfst sie kurz und knackig beenden. Wir fangen an. Kapitänin bei Aston Villa zu sein ist?
Eine Ehre für mich.
Der lag noch auf der Hand. Das war so ein Elfmeter, den hast du gut verwandelt. Jetzt wird es schon ein bisschen knackiger, glaube ich. Wenn Hamburg wieder in der Bundesliga spielt?
Da Nein zu sagen zum Angebot wird sehr, sehr schwer. Die Raude liegt immer noch im Herzen.
Ja, da gehört sie auch hin. Und dann abschließend noch als sportliches Ziel. Wir haben jetzt gerade gehört, du bist noch ein junger Hüpfer. Ja, der nächste 4-5-Jahres-Vertrag flattert da bald noch ins Haus. Als sportliches Ziel habe ich noch?
Solange wie es geht, verletzungsfrei im Mittelfeld
die Strippen zu ziehen, wollte ich gerade sagen.
Ja, genau. Okay, nochmal.
Als sportliches Ziel habe ich noch?
Vor verletzungsfrei zu bleiben und im Mittelfeld weiterhin die Fäden zu ziehen.
Stark, sehr schön. Ich muss noch mal jetzt schnell nachfragen. Du hast schon in Wembley gespielt. FA Cup-Finale? Warst du nicht dabei?
Ja, ich war da, aber ich war leider verletzt. Also,
okay.
Ich war,
schön nochmal jetzt.
Ja, es ist schwieriges. Ja, schön nochmal zum Ende.
Können wir nochmal zurück? Können wir nicht nochmal sagen,
in Wembley spielen? Schön in die Wunde, ey.
Ja.
Ja, das ist aber ein Riesenziel von mir, weil Wembley, im Wembley-Stadion zu spielen und da auf dem Rasen aufzulaufen, ist, glaube ich, ein Traum jedes einzelnen Spielers. Und ich werde alles dafür tun, da nochmal hinzukommen. Also, ja.
So, guck mal, mit meiner Arschbombe wenigstens noch was rausgekitzelt, ihr. Entschuldige.
Alles gut.
Vorbereitung 6. Gut, aber ich glaube, damit sind wir jetzt auch schon so langsam am Ende. Marisa, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich finde, es war auch für mich, wie gesagt, Markus hat es gesagt, ich bin schon ein kleiner Nerd, was auch den Frauenfußball betrifft, aber gerade so auch so in England war es schön, heute mal ein bisschen zu erfahren, wie es da so vonstatten geht. Hoffe, dass viele hier das mal zugehört haben, dass wir hier unsere Lehren rausziehen. Deswegen vielen Dank, dass du uns das mal so dargestellt hast. Und dir natürlich weiterhin viel, viel Erfolg. Alles Gute. Samstag, wissen wir, geht's wieder los für euch gegen Arsenal.
Ja.
Ja, und da drücken wir dir natürlich auch kräftig die Daumen.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, vielen Dank auch. Und ich bin gespannt, was ich noch von euch so höre. Und vielleicht sehen wir uns ja sogar mal live in Dortmund, Danny, beim nächsten BVB-Spiel, wenn das irgendwann mal wieder erlaubt ist. Ich war ja mal bei Dortmund bei München und das war schon einer der besten Spiele, die ich je gesehen habe. Also kann ich es kaum erwarten, mal wieder Besuch zu kommen.
Wie ist das Spiel damals ausgegangen?
Ich glaube, Dortmund hat auf jeden Fall gewonnen. Ich kann dir nicht mehr das Ergebnis sagen. Aber 3-2 oder so. Nee, war ein super Spiel.
Gute Antwort. Bleib's auf der Liste drauf, falls es dann irgendwann mal wieder Zuschauer erlaubt sind.
Ein Glück.
Und auf der anderen Seite habe ich ja tatsächlich noch den Besuch bei dir ausstehen. Das war ja auch schade, dass es beim letzten Mal nicht geklappt hat. War ich schon mal in Birmingham und es hat dann leider nicht funktioniert. Aber auch das holen wir noch nach, versprochen.
Auch das noch. Also so viel vor. Das ist doch schön.
Ziele. Das Jahr ist noch lang.
Perfekt. Dann vielen herzlichen Dank, Marisa. Viel Erfolg und schönen Abend noch. Mach's gut.